Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist oft eine der allerersten Fragen, Junge oder Mädchen? Also die gesellschaftliche Bedeutung dieser Frage, welches Geschlecht hast du, sitzt ziemlich tief. Und umso schwerer kann es sein, wenn ein Mensch feststellt, ich kann mich überhaupt nicht identifizieren mit dem Geschlecht, das mir bei meiner Geburt so zugewiesen wurde. Manche Transmenschen entscheiden sich dann für eine Geschlechtsangleichung, so wie Linus Giese. Und sein Umfeld unterstützt den Blogger und Buchhändler eigentlich, aber nicht immer so, wie Linus es will.
Ich merke, dass ich manchmal so irgendwie als auch ungnädig oder anstrengend wahrgenommen werde, weil es mir dann eben nicht nur reicht, dass Menschen sagen, schön, wir akzeptieren das, sondern dann auch irgendwie zum Beispiel sowas sage wie, aber bitte verwendet meinen alten Namen nicht mehr oder ich mag nicht die Formulierung, dass ich früher mal eine Frau war.
Seit einem Jahr genau bekommt Linus jetzt Testosteronspritzen. Was sich seitdem verändert hat, erzählt er nicht nur bei uns heute in Eine Stunde Liebe, sondern auch kontinuierlich auf seinem Blog oder bei Twitter. Und Linus hat noch mehr vor.
Ich habe Lust, ein Buch zu schreiben. Ich habe Lust, Artikel zu schreiben. Ich möchte quasi meine Stimme dazu nutzen, etwas zu verändern. Sei es irgendwie für Jugendliche oder für Menschen, die halt noch am Anfang ihres Weges sind.
Und heute kann Linus das erstmal bei uns machen. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe und wir haben Berliner Buchhändler, Blogger und Transboy, so bezeichnet er sich selbst, Linus Giese zu Gast. Hallo.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Linus, du hast auf deinem Blog buzzaldrins.de eine Ecke, eine Sparte, in der du seit einem Jahr auf das Leben als Transmann eingehst. Ne?
Mhm.
Aber noch viel länger gibt es da bei dir auf dem Blog Literaturbesprechungen.
Ja.
Jahrelang hast du zum Beispiel Schriftstellerinnen und Schriftsteller befragt. Liegt ja als Buchhändler ziemlich nahe so. Und da gibt es immer die 5-Fragen-Interviews.
Mhm.
Und in Anlehnung daran will ich mit dir vielleicht, um ein bisschen warm zu werden, auch 5 Fragen so durchgehen, so im Stil deines Fragebogens.
Okay, ich bin bereit.
Warum willst du öffentlich als Transmann von deiner Erfahrung berichten, jetzt zum Beispiel Blog, Twitter und auch jetzt hier in der Sendung?
Weil ich mir, glaube ich, mit 16, 17 gewünscht hätte, dass es so jemanden gibt, wie ich das jetzt vielleicht für andere sein kann.
Und jetzt bist du 33?
Jetzt bin ich 33. Mhm. Und weil es, glaube ich, wichtig ist, Vorbilder zu haben und Menschen, die vielleicht irgendwie in den Medien repräsentiert werden und die etwas Ähnliches durchmachen wie man selbst gerade. Und mir hat letztens jemand geschrieben, er hat beim Friseur ein Foto von mir gezeigt und gesagt, so einen Haarschnitt möchte er. Und das war sein erster Friseurbesuch als Transmann quasi. Und sowas möchte ich gerne für andere Menschen sein.
Das sind ja schon Fans.
Ja, manchmal schon.
So, Frage Nummer 2. Gibt es einen Transmenschen, der oder die dich auf deinem Weg bisher besonders inspiriert hat?
Es gibt den Schriftsteller Ayo Tillet Wright, der hat vor einem Jahr im Surkamp Verlag sein Buch Darling Days veröffentlicht. Und das hat mir, glaube ich, so auf meinen ersten Schritten beim Coming Out sehr geholfen.
Warum?
Weil das für ihn so ganz unproblematisch war. Also er wurde da sehr unterstützt von seinen Eltern und hat dann auch nochmal so experimentiert. Also hat am Anfang gesagt, er ist ein Junge. Später hat er dann nochmal gesagt, er weiß es nicht ganz genau. Und das hat mir einfach so Mut gegeben, dass ich mich auch einfach in mich reinfühlen darf und gucken, was da ist und wer ich sein möchte.
Ich weiche mal kurz von den 5 Fragen aus. Hast du das Gefühl, es ist oft so ein Schwarz-Weiß sonst immer?
Ja.
Dass man sich so klar entscheiden und positionieren soll.
Man muss klar sicher sein. Und das fand ich irgendwie beruhigend, dass man sich nicht immer sicher sein muss.
Mhm. Jetzt wieder zu deinem Fragebogen. Ja. Wann und wo schreibst oder erzählst du von deinen Erfahrungen am liebsten?
Ich habe lange gerne auf Twitter von meinen Erfahrungen erzählt. Das ist aber im Moment irgendwie nicht mehr so ein schöner Ort für mich, weil es eben auch viele negative Reaktionen gibt.
Über die Hasskommentare sprechen wir
genau.
Nachher nochmal ausführlicher.
Gerne erzähle ich vor allen Dingen auch im Buchladen tatsächlich, weil das so ein Ort ist, wo man eben Menschen ganz außerhalb der eigenen Blase begegnet und die auch interessiert sind an dem Thema. Und da freue ich mich immer, mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Also in Berlin kommen in den Buchladen dann Menschen, die dann nochmal fragen und sagen, wie ist das eigentlich?
Ja, also vor kurzem ist eine Frau gekommen, die einen Ratgeber für Transmänner bestellt hat. Und dann habe ich gefragt, warum tut sie das? Und dann hat sie erzählt, dass sie Sozialarbeiterin ist und einen 16-jährigen Jungen betreut, der trans ist. Und dann sind wir gleich so ins Gespräch gekommen, was gibt es für Anlaufstellen in Berlin? Und dann habe ich meine Telefonnummer gegeben, falls er Fragen hat. Und das sind immer so, da habe ich das Gefühl, das hat immer gleich irgendwie Auswirkung.
Jetzt eine Frage, die übernehme ich mal ganz aus deinem Fragebogen. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Oder du kannst auch meinetwegen ausweichen auf einen interessanten Artikel.
Nee, das kann ich tatsächlich sagen, weil ich habe es irgendwie vor einer Stunde, bevor ich losgefahren bin, gerade fertig gelesen. Und zwar das neue Buch von Sarah Kuttner, Kurt. Es erscheint, glaube ich, jetzt erst im März, aber ich habe es jetzt innerhalb von 24 Stunden durchgelesen und bin sehr begeistert.
Okay. Was würdest du einem, in Klammern mal gesetzt, muss ja nicht immer jung sein, einem vielleicht frisch dazu gekommenen Transmenschen raten?
Bei sich selbst zu bleiben, sich nicht verunsichern zu lassen und sich auch schnell Hilfe zu suchen. Also gerade in Berlin gibt es ganz viele tolle Beratungsstellen oder auch Gruppen, weil ich glaube, es ist auch immer wichtig, mit anderen Transmenschen zu sprechen und nicht nur bei sich selbst zu bleiben.
Und wenn man nicht in Berlin ist, was macht man dann?
Internet.
Dieses Internet.
Dieses Internet.
Ja, das kann auch helfen. Eine Stunde Liebe über Transidentität mit Linus Giese. Anfang des Jahres ging die 10-Year-Challenge in sozialen Netzwerken rum. Menschen haben immer mit zwei Fotos verglichen, wie sahen sie vor 10 Jahren aus, wie sehen sie heute aus. Linus Giese ist bei mir. Du hattest zwei sehr unterschiedliche Bilder. Manche haben ja sowas wie, habe ich zugenommen, habe ich abgenommen, hat sich mein Klamottenstil verändert. Bei dir war es wesentlich anders.
Ja, also auf dem linken Bild sehe ich, also meine Mitbewohnerin, als ich ihr das gezeigt habe, bevor ich es veröffentlicht habe, hat sie gesagt, ich sehe da aus wie ein verkleideter Mann. Also ich trage da noch einen Rock, habe irgendwie überhaupt gar keinen Gefühl für meine eigene Kleidung, stehe da total seltsam, habe irgendwie auch keine richtige Frisur und es wirkt einfach alles nur falsch. Und
du stehst im Wald, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Ort, wo man weiß, wie man genau stehen könnte.
Ja, aber es wirkt einfach alles irgendwie falsch und nicht passend. Und ich habe mich, als ich das rausgesucht habe, echt so ein bisschen erschrocken, dass ich so aussah und trotzdem so lange nicht gemerkt habe, dass es nicht passt oder mir das lange nicht bewusst, selber nicht bewusst war. Und auf dem anderen Foto sehe ich, finde ich, viel stimmiger aus und viel, viel mehr, wie ich mich auch selber innen drin fühle.
Kurze Haare, Brille und ja, blickst ganz anders in die Kamera.
Ja, selbstbewusst irgendwie, würde ich schon sagen.
Und du nutzt das Wort Neugeburt.
Ja, ein bisschen schon, weil ich finde, man erkennt ja kaum noch irgendwie, dass das ein und derselbe Mensch ist. Und der Mensch auf der rechten Seite, das bin ich. Und da fühle ich mich irgendwie schon seit einem Jahr wirklich neu geboren.
Dein erster Blog-Eintrag dazu, dass du über die Gedanken als Transmann geschrieben hast, der beginnt mit einem Kaffeebecher.
Ja.
Alle kennen es von einer bekannten Kaffee-Kette. Wenn man da Kaffee bestellt, wird da nach dem Vornamen gefragt. Und du nennst da zum ersten Mal offenbar den Namen Linus.
Genau, das war im Oktober 2017 sogar schon am Frankfurter Hauptbahnhof.
Wie war das?
Aufregend. Und irgendwie, als ich dann aufgerufen wurde, habe ich irgendwie erst gar nicht gemerkt, dass ich das bin. Und das passiert mir auch heute manchmal noch, dass jemand dann Linus ruft und ich dann mich dran erinnern muss, das bin ja ich. Aber es hat irgendwie, ja, es war ein toller Moment, um das zum allerersten Mal auszuprobieren, weil ich da auch irgendwie nicht bewertet oder hinterfragt wurde. Die Verkäufer hören ja wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Namen und haben das irgendwie gar nicht genauer hinterfragt und es war irgendwie so ein toller Ort, das einmal auszuprobieren.
Also der Name kam zuerst, die Hormonspritzen, Testosteronspritzen, die kamen ein bisschen später erst. Mhm. Und jetzt auf den Tag genau seit einem Jahr bekommst du Testosteronspritzen.
Genau.
Was hat sich verändert?
Also ich habe die ersten Spritzen immer im Abstand von 6 Wochen bekommen, mittlerweile nur noch alle 11 Wochen. Ich habe beim ersten Mal auch eine 3-Monats-Spritze bekommen. Das hat bewirkt, dass ich jetzt mittlerweile auch meine Tage nicht mehr kriege. Also seit etwas mehr als einem halben Jahr habe ich keine Regelblutung mehr, was für mich ganz toll ist, weil das immer sehr belastend gewesen ist. So diese monatliche Erinnerung, dass da noch weibliche Organe sind quasi, die bluten. Was hat sich noch verändert? Meine Stimme hat sich verändert. Ich bin quasi in so ein, das ging so im April letztes Jahr los, in einen Stimmbruch gekommen und jetzt klinge ich tiefer und das hat enorm dazu beigetragen, dass ich anders, also häufiger als Mann erkannt werde als vorher. Also die Stimme spielt da eine ganz große Rolle.
Ich habe bei Instagram gelesen jetzt die Tage, dass du schreibst. Und dann habe ich diesen einen Clip abgehört und habe mich plötzlich gewundert, wessen Stimme ist das? Ja. Und dann merke ich, das bin ja ich.
Ja, da habe ich mich so gefragt, welcher Mann spricht denn da? Und dann dachte ich, oh ja, ich, das bin ja ich. Und so, und das ist irgendwie, also die Stimme ist ganz eine ganz tolle Entwicklung.
Jetzt hast du was mit der Menstruation gesagt. Ja. Gibt es noch andere Punkte, die du an deinem Körper festmachen kannst, wo du es körperlich richtig spürst, die Hormone?
Ich habe ungefähr eine Körbchengröße Brust verloren. Das hat mir jemand, ein Berater, so erklärt, dass sich das quasi woanders hin verteilt. Also mich fragen zum Beispiel immer Leute, ob ich Sport mache, weil ich so breite Schultern habe. Aber das ist quasi, glaube ich, einfach so gewandert, die Körperfettverteilung.
Sehr praktisch.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Und dann, was Testosteron auch bewirkt, das war, glaube ich, so die allererste Veränderung, ist halt, dass die Klitoris wächst. Und daraus wird dann quasi so ein kleiner Mini-Penis. Und das sind so die größten körperlichen Veränderungen.
Verändern sich auch die Gefühle so?
Nee, also was ich schon merke, ist, dass ich, wie sage ich das? Ich habe manchmal so Angst, dass ich so Mansplaining-Anfälle kriege. Ja, manchmal erkläre ich meinen Kolleginnen etwas, wo die dann so sagen, vielen Dank, Linus.
Ach so, so auf der Ebene.
So, also wirklich schon so, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das durch das Testosteron kommt, aber...
Ach du liebe
richtig
Güte.
Gedrückt. Und so, also, meine Mitbewohnerin sagt immer, wenn ihr das auffällt, dass das noch schlimmer bei mir wird, dann wird sie mir auch was sagen.
Dann kriegst du ein Warnsignal.
Ja, dann krieg ich
ein Warnsignal. Wenn wir jetzt alle männlichen Klischees durchgehen, müsstest du aggressiver werden? Hast du das Gefühl?
Das stelle ich nicht fest.
Oder was gibt's? Also, aber es sind ja auch Klischees. Das muss man, ja. Okay, Mansplaining, alles klar. Das ist sowieso die Frage. Der gehst du in einem Eintrag auf deinem Blog auch nach. Wann ist ein Mann ein Mann?
Ja, gute Frage. Das fragen mich auch immer wieder Leute, weil das, glaube ich, für viele schwer zu verstehen ist. Das hat mir auch mal jemand in einer E-Mail geschrieben, warum ich nicht einfach eine Frau sein kann mit kurzen Haaren und männlicher Kleidung. Also was quasi für mich so das Mannsein bedeutet. Und ich kann das nur so beschreiben, dass was für mich männlich sein ist und was mich glücklich macht, ist zum Beispiel mein Name, das richtige Pronomen, dass ich so erkannt werde, wie ich quasi mich selber sehe. Das sind so Punkte, die mich männlich machen. Und was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, ist die Bartbehaarung, also Gesichtsbehaarung, der Bart. Das ist für mich auch etwa ein männliches Attribut.
Das kommt jetzt auch durch die Hormone.
Langsam. Also ich schmiere mir für 70 Euro noch so einen Schaum ins Gesicht jeden Tag, um das zu beschleunigen. Und hoffe, da kommt jetzt bald noch mehr.
Deutschlandfunk Nova hier. Bevor ich weiter mit Linus Giese spreche, haben wir noch ein kleines Porträt eines weiteren Transmannes. Colin ist wesentlich jünger als Linus, 20 Jahre alt, lebt in Bonn. Und Colin hat erst im Herbst mit der Hormontherapie angefangen, bekommt also seit fast 5 Monaten Testosteronspritzen. Und er hat noch einen langen Weg vor sich, also Namensänderungen, möglicherweise Operationen. Und dann setzt Colin sich natürlich auch mit den Menschen in seinem Umfeld auseinander. Auch für die ist seine Entscheidung nicht immer einfach.
Man überlegt sich vorher, was man eingeht, weil es ist jetzt nicht so, dass man Papier ausfüllt und dann ist man morgen ein Mann. Sondern da sind OPs mit dabei, da sind die Hormontherapie, die dich dein ganzes Leben lang begleitet, bis du dann wirklich zu dem Punkt kommst und sagst, okay, ich bin zufrieden. Ich durchlebe ja sozusagen nochmal eine Pubertät, eine männliche Pubertät. Dein Aussehen verändert sich, deine Stimme verändert sich. Das Einzige, was sich nicht verändert, ist dein Herz. Jetzt habe ich ja eine Freundin.
Hallo.
Und für die war es aber auch nie ein Thema. Die meinte immer so, für mich warst du immer ein Mann. Und auch wenn du eine Brust hast oder eine weibliche Stimme, du wirst für mich immer ein Mann sein.
Uniklinik Bonn. Die erste Testosteronspritze.
Ja, ich bin scheiße aufgeregt, ne? Dass es jetzt endlich losgeht. Ich habe so lange gewartet.
Ja, wir saßen auch gerade eben noch im Auto und haben gesagt, das letzte Mal, dass wir zusammen im Auto sitzen, ohne dass sich noch nichts verändert hat. Und jetzt geht's endlich los, das ist schon krass.
Ich quetsche das zusammen und lenke damit ab und steche ein. Geht?
Ja.
Ich bin einfach nur glücklich, keine Ahnung. Ja. Das ist einfach nur schön.
Wie sehe ich aus?
Man sieht hier deine pure Manneskraft an.
7 Wochen auf Testo.
Mir sind halt nur so Kleinigkeiten aufgefallen. Ja, so ein paar Stimmungsschwankungen vom Kopf aus und ja, die Stimme, die wird halt für andere hörbar anders, für mich halt noch eher nicht. Wie unrein die Haut auf einmal geworden ist, dann hat man da mal so Pickelchen, obwohl ich noch nie Pickel hatte.
Rückblick, das Coming Out bei den Eltern.
das der Familie zu sagen und sich bei der Familie zu outen, das ist ein riesiges Thema und das ist, da hat wirklich jeder Angst. Weil ich dachte wirklich, ich nehme denen das Kind. Für meine Mutter ist das eigentlich, was heißt okay, für sie ist es auch schwer, was ich auch verstehen kann. Sie ist mit viel Verständnis daran gegangen, hat sich sehr viel informiert.
Ich supporte dich bis zum Ende deines Lebens, du bist mein Kind, du bleibst mein Kind. Aber ich habe ein kleines Mädchen geboren und das ist jetzt halt einfach weg. Ich habe jetzt einen Sohn und ich bin mir sicher, es wird ein ganz, ganz toller Sohn werden. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, aber mein Mädchen ist halt nicht mehr da. Das ist halt schon traurig.
Für meinen Vater war es dann eher so, willst du da nicht nochmal drüber nachdenken? Und Mutter Natur hat dich so gemacht, wie du bist und das kannst du nicht ändern. Und solche Sprüche kamen dann halt.
Für mich persönlich, was ich richtig traurig fand, die ganze Familie wusste schon davon. Ich war der, der als allerletztes eingeweiht worden ist. Hat mir sehr, sehr weh getan. Ich habe noch nie was Negatives gesagt. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist einfach, was ist, wenn bei den OPs was passiert?
Für mich war es immer so, keine Ahnung, was, du bist immer mein Held gewesen. Für mich, ich wollte dir immer gefallen. Ich wollte immer, keine Ahnung, für mich, das war für mich ja natürlich auch schwer. Ich würde auch lieber sagen, ich bin Mädchen und bin damit zufrieden, aber es ist halt nicht so. Und ich wollte einfach immer so sein, wie du es dir wünschst, damit zwischen uns diese Bindung nicht verschwindet.
Wie gesagt, ich will nur, dass er als Mensch glücklich ist und alles andere ergibt die Zeit, ja, das ist so, ne? Ich finde es auch richtig tough, da habe ich den höchsten Respekt, weil wir hätten ja auch sagen können, wir akzeptieren das nicht. Das wäre ja dann im Prinzip Bruch in der Familie gewesen, dass man, die, in groben gesagt, die Eier hat, sowas durchzuziehen. Höchster Respekt, kann ich immer nur sagen. Ne?
Ich verliere aber deswegen nicht mein Kind. Das Kind ist mein Kind, wird immer mein Kind bleiben. Ob das Kind Mara heißt, Colin oder Luca oder Michael oder Thomas oder Anita, das spielt gar keine Rolle. Es wird eine Veränderung geben, aber also als Familie, denke ich mir, werden wir das schon schaffen. Und es stehen ja auch alle hinter ihm.
9 Wochen auf Testo.
Mein Körper fängt momentan an, sich bemerkbar zu machen. Mir fällt es immer wieder auf bei den Haaren. Der Haarwuchs ist intensiver, wird dunkler. In der Oberlippe zum Beispiel fängt jetzt auch an, was zu wachsen. Und ja, die Fettverteilung fängt an. Ich sehe das sehr krass an meiner Brust. Die ist auf jeden Fall kleiner geworden. Das freut mich sehr.
9, 10 Wochen auf Testo.
Ja, keine Ahnung. Langsam ist es einfach so, dass ich mich im Spiegel angucken kann und sagen kann, ja, du kommst langsam an den Punkt, wo du sagen kannst, dass du endlich mal etwas zufrieden mit dir bist, worüber ich natürlich sehr, sehr froh bin. Und mir geht's super. Und das ist das Wichtigste.
Da hat sich die Stimme in 5 Monaten noch ziemlich schnell verändert. Colin und seine Transition. Deutschlandfunk Nova-Autorin Noelle O'Brien-Coker begleitet Colin bei diesem Prozess. Eine Stunde Liebe, heute mit Linus Giese. Jetzt haben wir eben die Geschichte vom 13 Jahre jüngeren Transmann Colin gehört. Linus, kannst du die Gedanken von Colin nachvollziehen?
Also ich kann seine Angst nachvollziehen, sich zu outen, weil ich diese Angst auch stark hatte. Das ist ja einfach, ich hatte nie das Gefühl, dass das okay ist, das zu sagen, und dann wird, glaube ich, die Angst einfach im Laufe der Zeit immer größer. Also bevor ich dann zum ersten Mal im Starbucks Linus gesagt habe, hatte ich wirklich irgendwie so das Gefühl, dass sobald ich mich oute, ist irgendwie mein Leben vorbei oder so, weil das nicht akzeptiert werden kann. Und dementsprechend schwer fiel mir das dann auch. Bei meinen Freunden wurde das eigentlich sehr positiv aufgenommen. Also es gab jetzt niemanden, der irgendwie mir den Rücken gekehrt hätte oder das nicht verstanden hat. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich jetzt dann nach meinem Coming Out so einen Monat später hierher nach Berlin gezogen bin. Und jetzt die meisten Menschen, die ich jetzt kennenlerne, die lernen mich ja als Linus kennen. Mhm. Und das ist dann, merke ich, schon einfacher als der Umgang mit Leuten, die mich schon ganz lange kennen. Für die ist das häufig schwieriger, habe ich das Gefühl.
Man kann hier einen ganz klaren Neuanfang starten eigentlich.
Genau, das war auch so mein Ziel, dass ich einfach sage, so dass ich lasse mein altes Leben hinter mir und Berlin ist mein Neuanfang mit einem neuen Namen, mit einer neuen Arbeit und ich bin froh, dass das so gut geklappt hat.
Dein Blog war bis zu dem Zeitpunkt, bis vor 1,5 Jahren ungefähr, wirklich eher ein Literaturblog, mhm. Rezensionsblog. Und dann hast du einen Beitrag veröffentlicht mit dieser besagten, mit dem Kaffeebecher, den ja. Wir immer wieder erwähnen. Und mit dem Foto und einem Text. Und dann kam als Reaktion, also ich habe fast alle Kommentare, glaube ich, gelesen und die sind wirklich sehr aufbauend. Mhm. Also das sind natürlich auch Menschen, die dir schon seit Jahren folgen und die haben alle sehr bestärkt reagiert. Aber du stehst in der Öffentlichkeit und schreibst eben offen über das Leben als Transmann jetzt seit einem Jahr, Blogs, Twitters, gibt es nicht immer so gute Reaktionen. Du hast eben ja schon Hasskommentare erwähnt.
Genau, also es gibt zum einen die Sache mit dem Hass, was mir aber auch aufgefallen ist, dass jetzt zum Beispiel viele das toll fanden, dass ich den Becher zeige und das ist quasi so irgendwie etwas, wo man, glaube ich, mitfühlen kann oder wo man mitgehen kann, aber dass so Verständnis und Akzeptanz auch Grenzen hat. Also ich merke, dass ich manchmal so irgendwie als auch ungnädig oder anstrengend wahrgenommen werde, weil es mir dann eben nicht nur reicht, dass Menschen sagen, schön, wir akzeptieren das, sondern dann auch irgendwie zum Beispiel sowas sage wie, aber bitte verwendet meinen alten Namen nicht mehr. Oder ich mag nicht die Formulierung, dass ich früher mal eine Frau war. Oder bitte sagt es nicht so und so. Und das ist dann häufig, finden dann häufig viele nicht mehr so schön wie jetzt so ein Moment, wo ich einen Becher teile. Das ist mir aufgefallen. Und dann gibt es auch einfach vor allen Dingen auf Twitter Leute, die meinen offenen Umgang damit einfach dafür Spott und Hass und Beleidigungen nutzen quasi.
Ich fand es total toll. Ich weiß nicht mehr, auf welchem deiner Kanäle ich es gelesen habe. Vielleicht war es Instagram. Da erzählst du von so einem, stellt euch so vor, als hättet ihr Spinat zwischen den Zehen Phänomen. Mhm. Genau. Dass wenn man Menschen sagt, ach übrigens, die Formulierung, die verletzt mich jetzt so, wenn ihr zum Beispiel, das ist ja auch oft etwas, was passiert, wenn man von Geschlechtsumwandlung statt Angleichung spricht, weil der Begriff auch medial so verbreitet ist, dass man das vielleicht nicht wissen kann, manchmal auch. Also es ist ja nicht so, dass jeder Mensch weiß. Dann verletzt mich das, bitte lasst es. Und die Leute dann statt zu sagen, ah, okay, wusste ich nicht, okay, klar, ich kann ja auch einen anderen Begriff benutzen. Ja, dann, ich weiß es nicht, was ist es denn? Sie fühlen sich irgendwie in ihrem, was sie bisher kennen, irgendwie angegriffen oder was ist eigentlich das Problem?
Ich verstehe auch nicht so ganz, ich bin da noch nicht so ganz hintergekommen, was das Problem ist. Aber ich glaube, dass sich Leute halt eingerichtet haben. Genau, ich glaube auch so dieses, ich gehe ja zum Beispiel sehr offen damit um, dass ich ein Transmann bin, aber zum Beispiel noch nicht, ich weiß, ob ich alle Operationen möchte. Und ich glaube, für Leute ist es ganz schwer, wenn nicht etwas zwei Schubladen hat. Und für ganz viele Menschen gibt es eben die Schublade Frau und die Schublade Mann. Und alles, was dazwischen ist, sprengt so die Vorstellungskraft. Und ich glaube, es ist ganz schwer, sich, wenn man sich erstmal eingerichtet hat, sich nochmal umzugewöhnen. Und was ich eben erlebe, wenn ich sowas sage wie, vielen Dank für deine Unterstützung, aber Geschlechtsumwandlung sagt man nicht mehr, dass dann die Leute sagen, ja, verstehe ich nicht. Es kommt doch nicht so, so ein Wort kann doch nicht so wichtig sein oder Hauptsache wir unterstützen dich, es geht doch nicht darum, wie ich es formuliere und das ist irgendwie für viele Leute schwer.
Und dann gibt es nochmal so Reaktionen, die in eine andere Richtung gehen, nämlich du bist so mutig, also wirklich, das ist ja unglaublich oder du hast ja bestimmt ganz schweren Weg, darüber hast du auch schon mal geschrieben. Was stört dich daran? Kann man sich fast denken, aber was stört dich da?
Ich habe irgendwann mal gesagt, dass Leute irgendwie mich so behandeln. Das war am Anfang ganz schlimm, als hätte ich irgendwie einen schweren Tumor oder so. Mir schreiben auch immer mal wieder, das passiert jetzt auch heute noch, Leute so eine Nachricht und sagen, du musst es bestimmt ganz schwer in deinem Leben haben. Ich wollte dir nur mal aufbauende Worte schicken. Wo ich immer so denke, ich hatte es irgendwie 30 Jahre lang schwer, weil ich nicht wusste, wer ich bin und wie ich dieses Leben führen kann, was ich gerne führen möchte, aber jetzt habe ich eigentlich ein ziemlich gutes Leben und ich brauche quasi niemanden, der mir ständig sagt, wie schwer ich es habe und dass das bestimmt alles ganz schlimm sein muss und das stört mich auch immer so ein bisschen daran, wenn Leute irgendwie von Betroffenen sprechen oder sowas sagen, wie Betroffene sprechen über ihr Schicksal, weil ich habe gar kein Schicksal, sondern ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Leben.
Kannst du dir vorstellen, dieses Gefühl, sich angegriffen zu fühlen, hat eben mit so Denkmustern zu tun. Mhm. Und manchmal auch so das Gefühl von, viele Dinge verändern sich um mich herum und jetzt ist noch nicht mal mehr klar, was ein Mann und was eine Frau ist. Mhm. Und wenn ich jetzt einmal anfange, daran zu zweifeln, muss ich ja vielleicht selber über mein Geschlecht nachdenken oder was?
Ich glaube schon, ich habe auch eine Zeit lang eine Supervision gemacht bei einer Therapeutin, als das besonders schlimm war, so mit den Hasskommentaren. Und sie hat dann auch so gesagt, wenn sich zum Beispiel jemand sein ganzes Leben lang über seinen Penis definiert, dass das quasi für ihn so das Merkmal seiner Männlichkeit ist. Und dann kommt jemand daher und sagt, und manche Männer haben eben auch eine Vagina dass das irgendwie auch so eine Bedrohung einfach ist. Also, dass da etwas in Frage gestellt wird, was quasi irgendwie das ganze Leben lang Bestand gehabt hat. Und ich glaube, sowas macht halt Angst und Angst kann dann auch schnell aggressiv machen.
Gefühlt sind Transmenschen momentan medial ja, viel zu sehen, bekommen viel Aufmerksamkeit. Wie siehst du denn so die Berichterstattung, Linus? Also ist es gut, dass man endlich mehr im Fokus steht?
Also ich finde Berichterstattung gut. Ich finde die Berichterstattung in den letzten Monaten schwierig, wie sie in vielen Artikeln deutlich wurde. Ich weiß nicht,
zum Beispiel gab es ja einen Film, der rauskam.
Girl
von einem belgischen Regisseur. Es wurde so als das Transgender-Drama gefeiert.
Was ich, glaube ich, schwierig daran finde, ist, dass das quasi etwas ist von Menschen, die nicht trans sind, für Menschen, die nicht trans sind und die dann sagen, oh, jetzt haben wir es verstanden, jetzt wissen wir endlich, sowas mit euch los ist. Und ich sehe das und habe das Gefühl, das hat nichts mit meinem Leben zu tun oder mit dem, was mich beschäftigt.
Mhm. Hast du ein Beispiel dafür, was du jetzt so meinst in den letzten Monaten Berichterstattung, die für dich schwierig war?
Es gab zum Beispiel in der Zeit im letzten Jahr schon einen Artikel über Transkinder. Da ist der Schwerpunkt irgendwie immer darauf, oh mein Gott, diese Kinder dürfen nicht zu früh in Kontakt mit Hormonen kommen und was machen wir, wenn die das irgendwann wieder bereuen und wir müssen stärker reglementieren. Das finde ich irgendwie, da gab es jetzt auch in diesem Jahr ein Interview mit Dr. Alexander Korte im Spiegel zu, der eben auch gesagt hat, dass viele Transkinder quasi so reingedrängt werden und eigentlich gar nicht trans sind, sondern nur nicht erkennen, dass sie homosexuell sind. Ich finde halt eher, dass man Transkinder oder Kinder, die glauben, dass sie trans sind, unterstützen muss. Und das bedeutet ja nicht, dass diese Kinder auf dem OP-Tisch landen oder direkt irgendwelche Hormone verschrieben bekommen, weil in Deutschland dauert es ja unglaublich lange, bis man überhaupt an Hormone kommt oder bis man überhaupt eine OP hat. Da gibt es ja ganz viel Reglementierung. Und ich finde es schade, dass dann der Fokus immer so darauf liegt, diese Kinder irren sich vielleicht und die armen Eltern müssen das mitmachen. Und ich würde mir stattdessen, wenn es mediale Berichterstattung gibt, einen Fokus darauf wünschen, dass Transmenschen unglaublich lange brauchen, bis sie Hormone kriegen, unglaublich lange, bis sie ihren Namen ändern können, unglaublich lange, bis sie eine OP genehmigt kriegen und dass ganz viele Transmenschen auf diesem Weg irgendwie scheitern oder die Kraft verlieren. Das sind ja Probleme in Deutschland, über die man schreiben müsste und nicht irgendwie ist man wirklich trans, wenn das Mädchen mit einem jungen Spielzeug spielt oder nicht. Ich finde das schade, dass quasi da immer wieder so die Berichterstattung drauf, der Fokus der Berichterstattung drauf liegt. Und dann finde ich es schade, dass Medien es immer noch nicht schaffen, das irgendwie in einer vernünftigen Sprache zu tun. Also die Zeit schreibt immer noch von Geschlechtsumwandlung. Und
oder man liest auch immer wieder diesen Ausdruck, im falschen Körper geboren.
Im falschen Körper geboren oder war früher ein Junge, glaubt jetzt ein Mädchen zu sein. Die Zeit hatte kürzlich eine Fotostrecke über einen Transmann, wo sie im Ernst unter ein Foto geschrieben haben, auf diesem Foto wird seine Brust umgewandelt. Wo ich gedacht habe, da wird ein operativer Eingriff durchgeführt, da wird nichts umgewandelt. Man wandelt ja auch nicht seine Gallenblase um oder sein gebrochenes Bein, sondern die Brust wird operiert. Und das finde ich halt schade, dass ich das Gefühl habe, so die Berichterstattung nimmt zu, aber es ist irgendwie...
Also was wir eben am Anfang schon hatten, es ist oft so ein Schwarz-Weiß-Denken.
Ja.
Oder das Gefühl von, auch in diesem Film, den wir angesprochen haben, da geht es ja um eine Balletttänzerin, eine Transfrau, ein Transmädchen. Und da ist auch im Grunde so die Erlösung da, wenn der Penis abgeschnitten worden ist.
Genau, was ja auch quasi gar keinen Sinn ergibt, weil man einen Penis nicht abschneidet, sondern reinstülpt, um daraus eine Vagina zu formen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass das auch... der Film basiert ja auf einer wahren Geschichte. Dieser Teil gehört aber nicht zur wahren Geschichte. Also sie hat das nicht wirklich getan, sondern das hat sich der Regisseur, der nicht trans ist, quasi ausgedacht, dass das so die Erlösung am Ende des Films ist für alle. Und das finde ich halt schade, wenn, das sagt ja auch Colin in dem Beitrag, dass da so ein langer Weg ist mit Hormonen und Operationen, aber man muss nicht Hormone nehmen und sich operieren lassen, um trans zu sein, sondern du kannst auch trans sein und sagen, ich lasse meinen Namen ändern, aber ich möchte keine weiteren Eingriffe. Also das ist einfach ein offenes Feld und ich fände es schade, wenn das irgendwie medial immer nur auf einen Fokus hat, und zwar der Mann wird zu einer Frau durch eine OP.
Linus nennt sich selbst Transboy, bekommt seit einem Jahr genau Testosteronspritzen, und in seinem Einjahresresümee schreibt Linus in seinem Blog buzzaldrin.de, was für weitere Baustellen noch so anstehen.
Ein ganz großes Thema ist für mich eben auch so das Thema Dating und wie lerne ich jemanden kennen, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich dafür mich auch irgendwie noch selber mehr akzeptieren muss. Also ich fühle mich schon wohler, aber ich bin irgendwie trotzdem immer noch so super awkward mit meinem Körper und mit meinem Auftreten. Und da würde ich irgendwie einfach gerne mehr machen, dass ich irgendwie noch selbstbewusster bin. Und es ist, glaube ich, unglaublich schwierig, als Transmann jemanden zu finden, der einen so akzeptiert, wie man ist. Und ich neige dann dazu, irgendwie quasi so mit dem Erstbesten vorlieb zu nehmen. Und das ist, glaube ich, keine kluge Sache. Und da möchte ich unbedingt selbstbewusster werden und selbstbewusster auftreten. Und
bist du denn auf einer Dating-Plattform?
ich war eine ganze Zeit lang auf Gay Romeo, mittlerweile nicht mehr. Es ist sehr anstrengend dort. Ich habe auch vor kurzem drüber getwittert. Auf Gay Romeo heiße ich auch, also ist in meinem Benutzernamen auch, das kommt auch das Wort Transboy vor. Trotzdem verstehen die meisten Männer auf Gay Romeo nicht, dass ich ein Mann bin, sondern denken, ich bin eine Transfrau, die gerne Damenunterwäsche anziehen möchte oder solche Sachen. Es kommt halt immer wieder zu lustigen Dialogen. Letztens hat halt jemand geschrieben, ob ich mich vertippt hätte, ob ich wirklich trans sei, weil als Transmensch müsste ich eine Frau sein. Dann habe ich auch so auf Twitter geschrieben, andere machen Online-Dating, ich mache Online-Aufklärung. Und das ist halt
so. Das ist echt nicht Sinn der Sache.
Nee, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Und ich möchte jetzt einfach mal jemanden kennenlernen, nicht auf einer Dating-Plattform, sondern im echten Leben, und weiß noch nicht, wie ich das anstellen soll.
So, Freunde, hier liebe eine Stunde, liebe Hörerschaft. Wenn ihr denkt, Linus klingt doch interessant und ich bin nicht weit weg von Berlin, warum nicht? mail@deutschlandfunknova.de. Aber jetzt mal das zur Seite gestellt. Was wünschst du dir für dich persönlich jetzt für die Zukunft? Sind deine Entscheidungen schon so klar, was Operationen angeht, was die Testosteronspritzen angeht, wie also das jetzt weitergeht?
Das Testosteron muss ich bis an mein Lebensende nehmen, und das möchte ich auch. Operativ möchte ich mir auf jeden Fall die Brüste entfernen lassen. Das weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, bis ich das machen kann, weil da gibt es einfach auch Fristen und Reglementierungen. Was mir ganz wichtig ist, ist meine Namensänderung.
Ist die schon durch?
Ich bin jetzt quasi auf dem Weg. Ich war heute im Standesamt, und wenn alles klappt, kann ich meinen Namen quasi jetzt demnächst ändern. Das sind so wichtige Punkte, die ich gerne 2019 umsetzen möchte. Und gestern habe ich lustigerweise mit meiner Mitbewohnerin, und als wir mit dem Hund draußen waren, sagte sie, wo sehen wir uns denn so in 10 Jahren? Und dann meinten wir so, oh, wir werden wahrscheinlich immer noch in unserer WG wohnen mit einem anderen Hund dann und mit 2 anderen Hamstern und immer noch keinen Freund haben und immer noch nur so abends unser beim Lieferservice bestellen und ja.
Und wenn wir jetzt auf diese 10 Jahre, die da so kommen, blicken, vielleicht näherer Zukunft, was ist so das Nächste, was ansteht?
Also ich habe mir letzte Woche ein Rezept geholt bei meiner Hausärztin, um mir eine Klebeepithese verschreiben zu lassen.
Eine was?
Eine Klebeepithese ist quasi eine Penisprothese. Das ist ein lebensecht nachgebildeter Penis, den man sich mit Hautkleber anklebt. Und ich beantrage 2, eine fürs Urinieren und eine für den Geschlechtsverkehr. Und
aber dann wechselst du dazwischen?
Genau, man wechselt dazwischen. Also man kann den ganzen Tag tragen und muss den aber abends abmachen. Und mit dem einen kann man halt nur urinieren und den anderen kann man für den Geschlechtsverkehr verwenden. Mhm. Und
das hält mit einem Hautkleber?
Ich hoffe schon. Also ich bin in Kontakt mit einer Frau in Hamburg, die anfertigt, schon sehr lange für Transmänner, und muss deshalb zum Beispiel auch im Moment üben, im Stehen zu pinkeln. Weil man tatsächlich die Blase anders, also wenn man sein Leben lang im Sitzen gepinkelt hat, dann hat sich die Blase einfach anders hingelegt, quasi beim Pinkeln. Und man musste wirklich üben, im Stehen zu pinkeln. Und dann fahre ich dann nach Hamburg zu Sophia, die dann irgendwie quasi diese Prothese anpasst und dann den Winkel von meinem Pipi-Strahl messen muss. Und das ist alles hochkomplex, aber das ist so eines der Sachen, auf die ich mich sehr freue, weil ich glaube, das ist ein Gewinn an Lebensqualität.
Auf jeden Fall möchte ich dir danken, Linus, für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Ja, ich habe mich sehr gefreut.
Und ich mich erst. Wir haben das Gespräch Anfang der Woche aufgezeichnet. Mittlerweile hat Linus Giese die Bestätigung vom Standesamt, dass er eben seinen Namen ändern kann. Also großer Moment für Linus. Ihr könnt ihm auf mehreren Kanälen folgen, Twitter, Instagram oder eben seinem Blog buzzaldrin.de. Und auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite auf Deutschlandfunk Nova, da haben wir noch einige Links zusammengestellt mit Sendungen zu Transmenschen. Ich bin Shanli Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.